Wir möchten heute uns mit einem Text beschäftigen aus Offenbarung Kapitel 22. Wir kommen so langsam in der Offenbarung dem Ende entgegen. Wir möchten heute den Text Offenbarung 22, 6 bis 21 miteinander betrachten. Da heißt es auch schon, zumindest in der Schlachter 1951, Schluss des Buches. Offenbarung 22, 6 bis 21. Und hier berichtet Johannes von dem Engel, der zu ihm gesprochen hatte, und er sprach zu mir: Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und der Herr, der Gott der Geister, der Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was in Bälde geschehen soll. Siehe, ich komme bald. Selig sind, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und ich, Johannes, bin es, der solches gesehen und gehört hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir solches zeigte. Und er sprach zu mir: Siehe, tue es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten, und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Und er sprach zu mir: Versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit. Und der Heilige heilige sich weiter. Siehe, ich komme bald. Und mein Lohn mit mir, um einem jeglichen zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind die, ihre Kleider waschen, damit sie Macht erlangen über den Baum des Lebens und durch die Tore in der Stadt eingehen. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, welche die Lüge lieben und üben. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch solches für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm. Und wer es hört, der spreche: Komm. Und wen dürstet, der komme. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buche geschrieben ist. Und wenn jemand etwas hinwegnimmt von den Worten dieses Buches, dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Anteil am Baume des Lebens und in der heiligen Stadt, von denen in diesem Buche geschrieben steht. Es spricht, der dieses bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen Heiligen. Die Überschrift der heutigen Predigt heißt: Bist du bereit? Bist du bereit? Und ich möchte spezifisch eingehen auf den Vers 12, wo es heißt: Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeglichen zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Und es ist ja schön, dass wir momentan mitten in der Urlaubszeit sind, Ferienzeit. Viele Menschen sind derzeit unterwegs, man sieht es auf den Straßen, aber auch heute Morgen hier. Auch wir vermissen hier manche Geschwister in unserer Gemeinschaft unter den Reihen. Aber dafür sind wieder andere hergekommen, das ist auch schön, gibt auch einen gewissen Ausgleich. Manche, die sind mit dem Auto unterwegs, aber auch viele buchen zu der Zeit eine Reisestrecke bei der Bahn oder einen Flug bei einer Fluggesellschaft. Und als ich darüber nachdachte, kam mir eigentlich so der Gedanke, dass wohl kaum jemand ein Ticket bei der Bahn oder bei einer Fluggesellschaft kauft und sich dann nicht auf diesen speziellen Reisetermin vorbereitet. Das wäre ja utopisch, man kauft sich ein Ticket und geht dann nicht hin, wann der Zug kommt. Oder das Flugzeug. Wenn auch der Reisetermin erst in 3 oder 4 Wochen ist, so merkt man sich diesen Termin ganz genau, packt seinen Koffer und begibt sich zu entsprechender Zeit auf den Bahnhof oder eben auf den Flugplatz. Man rechnet ja schließlich fest damit, dass der gebuchte Zug oder das gebuchte Flugzeug zu entsprechender Zeit eintreffen wird. Die meisten Tickets, die sind ja ohnehin so gelegt, dass man nur mit diesem einen Zug oder mit diesem einen Flugzeug eben reisen kann. Und genau dieser eine Zug oder dieses eine Flugzeug muss dann zu der ganz bestimmten Zeit bestiegen werden. Ich dachte, ist es nicht erstaunlich, dass wir uns für die irdischen Reisetermine immer wieder so gut vorbereiten? Da macht man alles ganz genau. In der Regel bereiten wir uns sehr gut vor und rechnen damit, dass das Flugzeug oder der Zug auch eintreffen wird. Doch ich dachte, wir als Kinder Gottes, wir haben ja doch eine viel größere Reise vor uns. Wir haben sogar eine viel gewaltigere Reise vor uns. Wir haben sogar das kostbarste Ticket, wenn ich das mal so sagen darf, das es auf der Erde überhaupt gibt. Das es auf der Erde überhaupt zu haben gibt. Ihr wisst, was ich meine. Es ist das Ticket, das in den Himmel führt. Es ist die Erlösung durch das kostbare Blut Jesu Christi, das viel kostbarer ist als unsere vielen Euros oder Dollars oder andere Währungen, das viel kostbarer ist als das Silber und Gold, das es in dieser Welt gibt. Das kostbare Blut, die Erlösung ist unbezahlbar. Zudem haben wir eine ganz klare und präzise Zusage sogar von Gott bekommen für diesen Reisetermin. Wann wird dieser Termin sein in den Himmel? Wann wird die Entrückung stattfinden? Wann wird der Herr Jesus wiederkommen und dich und mich zu sich holen? Wann wird die Entrückung sein? Ja, mit dieser Frage, da haben sich schon viele herumgequält. Ist mir völlig bewusst. Viele wollten auch schon den Zeitpunkt festlegen und sind total in die Irre gegangen. Aber vielleicht willst es du eben wissen, wann wird die Entrückung sein? Ich denke, die Bibel, die gibt uns eine sehr, sehr klare Antwort. Die Bibel sagt nämlich bald. Sie wird bald sein. Unser Herr Jesus sagt zu dir und zu mir, siehe, ich komme bald. In Vers 12 hier, und mein Lohn mit mir. Und einem jeglichen zu vergelten, wie sein Lohn sein wird. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Die Frage ist, ob wir bereit sind, wann er kommt. Bist du bereit? Wenn der Herr Jesus sagt, siehe, ich komme bald, sollten wir da nicht ständig und fortwährend mit seiner Wiederkunft rechnen? Die Fahrkarte in den Himmel ist für jeden, der die Erlösung hat, gebucht. Sie ist eingelöst. Die Fahrt wird stattfinden. Doch die Frage, mit der wir uns zunächst noch beschäftigen wollen, lautet, bist du bereit, diese Reise anzutreten? Der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, aus Vers 12 hier ist, siehe, ich komme bald. Siehe, ich komme bald. Siehe, ich komme bald. Das ist eine sehr, sehr kräftige Aussage unseres Herrn Jesus, eine feste Zusage. Und wir müssen uns eben damit beschäftigen und damit rechnen, dass die Zeit seines Kommens bald da ist. Wenn er sagt, er kommt bald, ja, dann müssen wir mal auf die Uhr schauen zwischendurch. Die wir gerne hier herstellen. Wir wollen ganz bestimmt keinen genauen Zeitpunkt festlegen für die Entrückung. Ich ganz bestimmt nicht. Doch anhand der Geschehnisse in dieser Welt, die sich in den letzten Jahren auch entwickelt haben, da sehen wir, dass diese Vorwehen der Trübsalzeit immer mehr in Bewegung kommen. Das, was wir in der Welt mitbekommen. Und deshalb sind auch viele Bibelausleger und Kinder Gottes davon überzeugt, dass der Jesus wirklich bald wiederkommen wird. Dass der Jesus wirklich bald wiederkommen wird, um seine Braut, die Gemeinde, zu sich nach Hause zu holen. Das Kommen des Herrn Jesus ist wirklich sehr, sehr nahe. Und dabei gibt es heutzutage auch viele Menschen, die darüber spotten und sagen, Warum haben die Gläubigen diese Hoffnung? Dass Christus nochmal kommen könnte, ist ja lächerlich. Wenn er doch wiederkommen würde, dann wäre er doch schon längst gekommen. Die Christen nach 100 Jahren seiner Kreuzigung, die haben schon daran geglaubt. Wir glauben heute noch daran, aber scheinbar gibt es den Jesus gar nicht oder der kommt überhaupt nicht mehr. 2. Petrus 3, Vers 3. Petrus sagt uns, wobei ihr vor allem das wissen müsst, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die in ihrer Spötterei nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, 2. Petrus 3, Vers 4, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es am Anfang der Schöpfung war. In dieser Woche war ich bei einer Beerdigung. Und ich habe auch nebenbei ein bisschen so die Leute beobachtet. Zumindest war sehr viel Auffälliges dabei. Da waren ältere Männer da, vor denen hätte ich sonst wirklich viel Respekt. Eigentlich ehre ich das Alter und ich habe eine Achtung vor älteren Leuten, die im Ruhestand sind, die auch beruflich entsprechend schon ihren Dienst geleistet haben. Aber was ich da von diesen Männern erlebt habe, das hat mich tief schockiert. Wenn das die Vorbilder unserer Gesellschaft sind, dann geht es sehr, sehr rapide ab mit unserer Gesellschaft. Ehrfurcht in Bezug auf Gott oder auf den Tod, auf den Verstorbenen und die Friedhofsruhe, das gab es bei diesen Leuten nicht. Im Gegenteil, man tat so, als ob es den Tod überhaupt nicht geben würde. Man tat so, als ob es Gott nicht gäbe. Man ging neben dem Grab direkt in Stammtischgespräche über. Es war richtig störend auf dem Friedhof. Die haben sich nicht geschämt. Freizeitunterhaltungen, was am Nachmittag und am Abend macht. Es war beschämend. Ich war richtig traurig hinterher. Heute sind viele Spötter und die Gottlosigkeit nimmt überhand. Vor allem auch überhaupt die Ehrfurcht, dass es einen Gott geben könnte. Die ist nicht mehr da. Der Mensch, der kann zwar denken, wie er will, doch das ändert letztendlich an Gottes Verheißung nichts. Der Mensch, der kann sich dagegen sträuben. Der Herr Jesus sagt, siehe, ich komme bald. Und das ist unsere lebendige Hoffnung. Und wenn er das sagt, dann wird es auch eintreffen. Damit rechnen wir. Der Zug, der uns in den Himmel abholen wird, der wird kommen. Das ist gewiss. Und liebe Geschwister, es ist mir ein großes Bedürfnis, diesem Ende der Offenbarung noch einmal klar herauszustellen. Denn die Bibel lässt uns nicht im Unklaren. Die baldige Wiederkunft unseres Herrn Jesus ist ja ein wesentlicher Bestandteil unseres lebendigen Christseins. Und wenn wir nicht täglich damit rechnen, dann stimmt etwas bei unserem Glaubensleben nicht. Sollten wir uns etwa nicht bereithalten, wenn es unserem Herrn solch ein Anliegen ist, uns dies mindestens viermal in der Offenbarung mitzuteilen? Bereits in Offenbarung 1, Vers 3, nur eine Stelle, wo der Herr hier spricht, selig wer liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was darin geschrieben steht. Das ist schon selig, wer liest in der Offenbarung. Wir dürfen dieses Buch nicht ausklammern. Und dann sagt er in Vers 3 am Ende, denn die Zeit ist nahe. Das müssen wir sehr, sehr ernst nehmen. Und wir sehen dann später in den Sendschreiben, dass der Herr Jesus seine Gemeinden zurechtweist. Er zeigt auf, wo es fehlt, damit sie bei seiner Wiederkunft ohne Tadel sind. Das ist sein Anliegen. Und damit sie auch entsprechenden Lohn empfangen können. Auch eine wichtige Sache. So sagt der Herr Jesus zur Gemeinde in Philadelphia und ganz sicher auch zu dir und zu mir, Offenbarung 3, Vers 11. Ich komme bald. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Oder wenn wir dann wieder nach hinten kommen, in Kapitel 22, oder auch in Vers 7 reinschauen, was wir vorhin gelesen haben. Kapitel 22, Vers 7. Wieder. Siehe, ich komme bald. Selig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Selig ist er. Und dann eben Vers 12. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Und wenn wir dann fast zum Ende der Offenbarung kommen, in Vers 20, wiederum, sagt es der Herr. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeglichen zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Entschuldigung, jetzt war ich bei Vers 12. Vers 20 wollte ich lesen. In Vers 20 heißt es, es spricht der, dieses bezeugt, ja, ich komme bald. Und dann heißt es, Amen, komm, Herr Jesus. Liebe Geschwister, wenn uns diese Worte nicht ins Auge stechen in unserer stillen Zeit, oder wenn uns diese Worte nichts mehr zu sagen haben, dann stimmt etwas bei unserem Glaubensleben nicht. Wenn uns das nicht zur Bereitschaft der Wiederkunft des Herrn Jesus bewegt, diese Worte, was dann? In Vers 17 heißt es, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Frage an uns, wer ist der Geist und die Braut? Ja, viele wissen es, es ist die Gemeinde, der Heilige Geist und die Gemeinde eben, die in der Gemeinde, der Geist, der in der Gemeinde wohnt. Wir gehören dazu, hoffentlich jeder von uns. Jeder, der sich bekehrt hat und wiedergeboren ist, jeder, der die Erlösung durch sein Blut hat. Vielleicht müssen wir uns an der Stelle auch mal fragen, ist es überhaupt dein Wunsch, dass der Herr Jesus bald wiederkommt? Ist es dein Verlangen? Auch ich muss mich da immer wieder hinterfragen. Auch ich bin nicht immer bereit. Aber wir müssen uns fragen, bin ich bereit? Bist du bereit? Ist es unser Verlangen, dieses Maranatha auszurufen, auch in unseren Gebeten, was heißt, komme bald, Herr Jesus? Oder denkst du in deinem Herzen, ach, Herr, lieber noch nicht. Ich getraue mich noch nicht, Maranatha zu rufen. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe gar keine Zeit, lieber Herr, für deine Wiederkunft. Ich bin nicht darauf eingerichtet. Doch, liebe Geschwister, lieber Bruder und liebe Schwester, das ist nicht gut, wenn wir so denken. Herr, komm lieber noch nicht. Denn letztendlich wird er kommen. Er wird kommen. Und wir sollen uns auf sein Kommen einrichten. Er wird nicht warten, bis du dann letztendlich mal soweit bist. Wir müssen uns heute darauf einstellen. Wir sollen uns bereithalten. Und Paulus sagt in 1. Korinther 15, dass der Herr plötzlich in einem Augenblick kommen wird, wenn er zur Entrückung seiner Gemeinde kommen wird. Plötzlich in einem Augenblick. Das wird so schnell und plötzlich sein, noch schneller als wie ein ICE daherrast oder wie ein Flugzeug landen kann auf dem Flugplatz. Der wird plötzlich da sein. Der Herr wird kommen und wir werden sofort in den Luftraum entrückt werden, um ihm in den Wolken des Himmels begegnen zu können. Und liebe Geschwister, da gibt es dann kein Vorbereiten mehr. Da ist die Zeit abgelaufen. Da gibt es kein Überlegen mehr. Ja, was könnte ich jetzt noch tun, um dem Herrn zu begegnen? Es wird einfach da sein. Und wir werden völlig überrascht sein. Die einen werden sich freuen, aber es wird sicherlich auch einige haben, die beschämt sein werden. Ob wir darauf gewartet haben und uns vorbereitet haben oder nicht, es wird stattfinden. Ich habe in dieser Woche ein Erlebnis gehabt. Am Donnerstagabend musste ich noch kurz ein paar Besorgungen machen, Lebensmittel einkaufen, und ich bin zum Supermarkt hingefahren. Und als ich dort am Parkplatz war, habe ich mir auch eine Parklücke gesucht, bin so an den parkenden Autos vorbeigefahren. Und plötzlich in einem Augenblick schießt da jemand aus der Parklücke hinten raus und rammt mir voll das Auto in die Seite rein. Ich bin vielleicht verschrocken. Da kriegt man schon einen Schock. Und die haben natürlich, da war ein junges Pärchen drin, die haben auch geschrien. Die haben nicht gerechnet, dass ich hinter ihnen bin. Obwohl ich eigentlich langsam gefahren bin. Da schoss das Auto so schnell in mich rein, in mein Auto, so schnell konnte ich gar nicht damit rechnen. Das war einfach da. Und es hat geknallt. Es war plötzlich in einem Augenblick. Schon war es geschehen. Die Fahrerin des anderen Autos und ich, wir waren nachher froh, sehr, sehr froh, dass es nur Blechschaden war. dass sonst kein Schaden war. Wenn hinter diesem Auto eine Person gestanden wäre, die wäre völlig überfahren worden. Aber hinterher wurde mir das wieder bewusst, was es heißt, plötzlich in einem Augenblick. So schnell kann der Herr da sein. So schnell, wie ein Auto gerammt wird. Bist du für diesen wichtigen Termin bereit? Vielleicht lohnt es sich, gerade in der Urlaubszeit mal ein wenig drüber nachzudenken, wenn wir ein bisschen aus dem Alltagstrott herauskommen. Ich weiß, viele von uns sind sehr eingespannt, aber vielleicht lohnt es sich gerade da mal wieder mehr nachzusinnen. Es ist auch nicht meine Absicht, mit dieser Predigt irgendwelche Panik über die Wiederkunft des Herrn Jesus zu verbreiten. Doch vielleicht sollten wir uns einfach einmal die Frage stellen, was würden wir oder was würdest du heute tun, wenn du wüsstest, dass in den nächsten 24 Stunden der Herr kommt? Was würdest du dann in diesen 24 Stunden noch unternehmen? Wenn wir wüssten, dass in den nächsten 24 Stunden der Herr erscheinen würde. Ich denke, es könnten unter Umständen die wichtigsten Stunden unseres Lebens werden. Nachher wollen wir noch einmal darauf zurückkommen, was es heißt, auf die Wiederkunft des Herrn bereit zu sein. Soweit der erste Punkt, siehe, ich komme bald. Der zweite Punkt, mein Lohn mit mir. Zweitens, mein Lohn mit mir. Hier in Vers 12 sagt der Herr, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Ja, ich habe gedacht, vielleicht kann man das auch mal ein bisschen veranschaulichen. Also keine Angst, ich bringe nicht in jedem Gottesdienst so viele Gegenstände mit. Ich habe das letzten Sonntag schon. Aber vielleicht ist das mal die große Lohnkiste. Mein Lohn mit mir, sagt der Herr. Das hört sich ja beinahe an wie ein Arbeitgeber, der seine Arbeiter auszahlt, oder? Mein Lohn mit mir. Vor etlichen Jahren wurde der Lohn noch bar ausbezahlt. Vielleicht wissen das noch ein paar Geschwister unter uns. Am Ende einer Woche oder 14-tägig oder dann am Ende des Monats mit der bekannten Lohntüte, wo dann Bares drin war. Heute wird der Lohn oder das Gehalt normalerweise überwiesen. Geht nicht mehr so viel mit Bargeld ab. Doch der Lohn wird ausbezahlt für die Arbeit, die man geleistet hat. Nun, ich schaue mal, ob in der Kiste auch ein Lohn drin ist. Also sind große Lohntüten. Vielleicht als Lohntüten ein bisschen merkwürdig. Aber ich möchte es einfach ein bisschen veranschaulichen. Mein Lohn mit mir. Wir wissen, dass der Lohn im Himmel auch unterschiedlich ausfallen wird. Da wird nicht jeder den gleichen Lohn bekommen. Das zeigt uns die Bibel ganz klar. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass der Herr Jesus uns Lohn geben möchte. Gibt es denn beim Herrn Jesus solchen Lohn, wie ein Arbeitgeber auszahlt? Ich denke, mit diesem Thema, da müssen wir sehr, sehr behutsam umgehen und auch sehr verständig und weise sein. Denn wir dürfen den himmlischen Lohn niemals, und ich betone niemals, mit dem irdischen Lohn verwechseln. Wir dürfen den himmlischen Lohn niemals mit einem Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis vergleichen. Denn grundlegend müssen wir mal festhalten, wir haben zunächst überhaupt keinen Anspruch auf göttlichen Lohn. Weder du noch ich. Wir haben keinen Anspruch auf göttlichen Lohn. Warum nicht? Weil wir es eigentlich demjenigen schuldig sind, der für uns ins Kreuz gegangen ist und deine und meine Sünden an seinem Leibe auf das Holz getragen hat, sein kostbares Blut vergossen hat und dich und mich von der ewigen Verdammnis errettet hat. Ihm sind wir es schuldig, aus Dankbarkeit, aus purer Dankbarkeit und Liebe zu dienen, ohne irgendeinen Lohn zu erwarten. Ihm sind wir es schuldig, unser Leben ganz für ihn einzusetzen. Von einem Lohndenken sollten wir zunächst völlig Abstand nehmen. Und doch spricht die Bibel von Lohn. Man kann es ja nicht verschweigen. Die Bibel spricht von Lohn. Wie auch hier der Herr Jesus sagt, und mein Lohn mit mir. Vielmehr sehen wir aus dem Grundtext, dass es hier nicht um einen Arbeitslohn, sondern eher um eine Belohnung geht. Um eine Belohnung. Nicht umsonst spricht die Bibel auch von Kronen und Siegeskränzen. Wow, das sind Belohnungen. Das ist nicht irgendein Arbeitslohn, sondern das ist eine Ehre, einen Siegeskranz oder eine Krone zu bekommen von Gott. Wenn man von ihm geehrt wird, was wird das sein? Wir hoffen, dass jeder eine Ehre von ihm bekommen darf. Aber denken wir hierbei einmal ganz praktisch an unser persönliches Leben. Was tust du, wenn dir jemand etwas Gutes tut? Zählst du die Stunden und zahlst sie nachher aus? Ja, das hast du verdient, weil du mir jetzt eine Stunde oder zwei Stunden geholfen hast oder wöchentlich mal bei mir vorbeischaust. Was tust du, wenn dir jemand was Gutes tut? Wenn dir jemand im Alltag behilflich ist und sich um dich sorgt oder geschwisterliche Liebe da ist? Ich denke, da wirst du kaum auf die Idee kommen, demjenigen einen Arbeitslohn zu erstatten. Sondern vielmehr werden wir zunächst als erstes mal ein Dankeschön weitergeben. Gerne sind wir dann sicherlich auch bereit, zu entsprechender Zeit mal ein Geschenk oder eine Anerkennung als Belohnung weiterzureichen. Ich denke in dieser Sache auch an Ehepaare. Ist es nicht unter Ehepaaren ähnlich, wenn die Frau dem Ehemann eine gute Gehilfin ist? Wird dann der Mann der Frau einen Stundenlohn für ihre Hilfe geben? Das wäre merkwürdig, wohl eher nicht. Das wäre eine merkwürdige Ehe, die mit Stundenlohn ausgeglichen wird. Sondern der Mann wird seiner Frau normalerweise in Liebe Dankbarkeit erweisen. Vielleicht gelegentlich auch mal eine kleine Aufmerksamkeit oder ein Geschenk als Belohnung für ihre liebevolle Hilfe. Stellen wir uns nun die Frage, was wird bei unserem Herrn Jesus und seiner Braut der Gemeinde sein? Was wird der Herr Jesus tun? Wird er denen, die aus Liebe und Dankbarkeit seine Gebote befolgen und ihm dienen, keine Anerkennung und keine Belohnung zuteil werden lassen? Oh doch, das wird er ganz bestimmt tun, das haben wir auch bereits gelesen. Der Herr Jesus spricht von Belohnung, ohne es zu verheimlichen. Bereits in der Schriftlesung haben wir vorhin gehört, in der Stelle aus Matthäus 5 und 6, was der Herr Jesus seinen Zuhörern in der Bergpredigt gesagt hat. Er sagt dort mehrfach, habe Acht darauf, habe Acht auf deinen Lohn. Habe Acht, dass du deinen Lohn nicht verlierst. Wenn wir nun mal in Matthäus 6 nochmal zurückblättern, das ist dem Herrn Jesus ein ganz großes Anliegen. Eigentlich überliest man das, dass hier von Lohn die Rede ist oder dass das so von Bedeutung sein könnte. Aber der Jesus sagt ja nicht umsonst. Matthäus 6, Vers 1, da sagt er bereits, habet Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Leuten übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Oder Vers 2, wenn du nun Almosen gibst, so sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Gib keinen Lohn. Vers 3, wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten öffentlich. Gibt ja auch so Leute, die müssen einem immer ständig sagen, wenn sie irgendjemandem was gegeben haben oder überwiesen haben, ja, da habe ich aber wieder großzügig gegeben. Lass es lieber. Du wirst deinen Lohn dahin haben beim Herrn. Vers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie beten gern in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Leuten bemerkt zu werden. Ach, was sind doch das für fromme Leute, die so gut beten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Es ist vorbei mit dem Lohn. Wenn wir uns selber zur Schau stellen mit unserer Frömmigkeit, dann wird es keinen Lohn geben. Weil dann haben wir die Ehre schon für uns kassiert. Dann kriegt der Herr keine Ehre mehr. Der Herr möchte, dass wir die Dinge im Verborgenen für ihn tun und uns nicht damit brüsten. Anhand dieser Stelle und vieler anderer in der Heiligen Schrift sehen wir, dass der Herr Jesus selbst viel, viel von Lohn spricht. Und er tut es gern. Ja, selbst wenn wir um seinetwillen Verfolgung leiden müssen, das sieht der Herr für uns als lohnenswert. Haben wir schon mal darüber nachgedacht? Schauen wir noch in Matthäus 5, Vers 11 und 12. Matthäus 5, Vers 11 und 12. Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch allerlei Arges wider euch reden, um meinetwillen. Freut euch und frohlocket, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Freue dich, wenn dir solches widerfährt. Oder was sagt der Herr Jesus, wenn jemand sein Leben in die Mission gibt? Wenn er seine Heimat verlässt, Vater, Mütter, Bruder, Schwester, Äcker, Häuser. Markus 10, Vers 29 sagt, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meinetwillen und um des Evangeliums willen verlassen hat. Markus 10, Vers 30, der nicht hundertfältig empfinge, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Ob es unbedingt nachzuzählen ist, ob es tatsächlich hundertfältig ist, es ist auf jeden Fall ein vielfältiges, was uns der Herr gibt. Viele solche Stellen finden wir in der Heiligen Schrift. Ich möchte es bei dem belassen. Also denke daran, dem Herrn Jesus zu dienen, das ist lohnenswert, sehr lohnenswert. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir solch einen wunderbaren Herrn haben, der dir und mir Lohn zukommen lassen will, vielmehr Belohnung. Er selbst möchte dich mit seinen Verheißungen auf seine Belohnung locken und reizen. Er gibt uns diese Verheißungen und er möchte uns dahin bringen, dass wir Lohn bekommen, damit du am Ende nicht leer ausgehst. Wie sehr möchte er dich und mich mit seinem wunderbaren Lohn beschenken? Mögen wir das alle in der rechten Art und Weise verstehen und begreifen? Das ist wichtig. Nicht, dass ich denke, für jeden Schritt, den ich für den Herrn tue, da kommt mir schon Lohn im Himmel entgegen. So ist es auch wieder nicht. Man muss es in der rechten Motivation tun, zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung. Nicht, damit wir uns rühmen. Doch wenn wir eins bei ihm sind und er lässt uns wirklich Belohnung zukommen, dann können wir am Ende auch wiederum nur sagen, nicht wir, nicht ich, sondern du hast es vollbracht. Du, Herr, hast mich erlöst und du hast mich durchgetragen in diesem Leben. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Psalm 115, 1. Somit möchte ich noch auf einen dritten und letzten Punkt zu sprechen kommen. Der erste Punkt war, siehe, ich komme bald. Zweitens, mein Lohn mit mir. Und drittens, um einem jeglichen zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Hier wieder nach Vers 12. Um einem jeglichen zu vergelten, wie sein Werk sein wird. In diesem Punkt wollen wir unter anderem erkennen, was es ganz praktisch heißt, bereit zu sein auf seine Wiederkunft. Wir müssen ja wissen, wie wir uns vorbereiten sollen. Von verschiedenen Glaubensgeschwistern und Auslegern habe ich schon den Ausspruch mehrfach gehört und gelesen. Der Herr möchte dich an der Arbeit sehen, wenn er kommt. Das ist immer so ein Aufruf und dann, ja. Aber ist es wirklich so? Ich habe mir mal die Frage gestellt. Möchte der Herr mich wirklich bei der Arbeit sehen, wenn er kommt? Muss ich da am Rennen sein und am Werkeln und am Tun? Ist es wirklich so? Ich habe auch gedacht, wie ist es bei den Leuten, die jetzt im Urlaub sind? Mal nebenher die Frage. Wenn der Herr uns bei der Arbeit sehen will. Oh, da ist es schlecht bestellt für die Leute, die im Urlaub sind. Und sich gerade in Erholung befinden. Also muss man ein schlechtes Gewissen haben vor dem Herrn, wenn man im Urlaub ist, oder wie ist es? Hoffentlich kommt der Herr in diesem Monat nicht, wenn wir wieder dann zu Hause sind. Sicherlich ist es sehr eindeutig, dass die Bibel uns sagt, dass wir die Zeit auskaufen sollen, dass wir uns bewegen sollen, denn es ist böse Zeit, das gibt uns die Schrift weiter. Wir sollen dem Herrn Jesus ganz eindeutig mit unseren Gaben und mit unseren Möglichkeiten dienen, so viel wir nur können. Gute Werke tun, das vernachlässigen wir oft. Wir sollen gute Werke tun. Er hat uns erlöst, dass wir gute Werke tun. Hilfsbereit sein, in der Gemeinde dienen, Liebe üben, treu sein, Gehorsam leisten. Doch das heißt auf der anderen Seite nicht, dass man sich gar nicht erholen darf. Das heißt es nicht. Es heißt auch nicht, dass nicht auch im Urlaub die Zeit sein könnte, wo der Herr kommen könnte, oder dass man nicht auch im Urlaub entsprechend die Zeit für ihn auskaufen könnte. Viele Geschwister haben ja gerade im Urlaub die Möglichkeit, geistliche Literatur zu lesen, auszuspannen, sich vielleicht wieder mehr auf den Herrn zu konzentrieren, intensive Gebetszeiten zu haben. Solche Zeiten, die man im Berufsalltag kaum hat. Und auch der Herr Jesus sagt ja zu seinen Jüngern, das ist auch so eine Wohltat in Markus 6, Vers 31. Kommet ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruhet ein wenig, erholt euch von eurem Stress. Ja, das gönnt uns der Herr. Eine Zeit der Erholung, das ist gar nicht unbiblisch. Das darf sein. Doch ist auch der Urlaub, wie alles im Glaubensleben, im rechten Maß und Ziel zu verstehen. Das ist wichtig. Der Herr hat uns nicht gesagt, wir sollen 4-mal im Jahr in Urlaub gehen. Wir müssen schon ein bisschen was aushalten. Aber Urlaub ist auch dran, wenn es dran ist. Überaus schwierig und gefährlich ist es sicherlich, wenn man meint, im Urlaub, zu was muss ich da die Bibel lesen? Im Urlaub beten? Nee, da muss ich mich doch erholen. Da muss ich mich doch auch von Gott zurückziehen. Oh, das ist gefährlich. Derjenige ist sicherlich nicht bereit, wenn der Herr wiederkommen wird, wenn er solch eine Haltung hat. Denn wann sind wir eigentlich wirklich bereit auf die Wiederkunft unseres Herrn? Wenn wir eine enge Beziehung mit ihm führen. Wenn wir unser Leben versuchen, nach seinen Maßstäben auszurichten und zu ordnen. Ich sage versuchen. Wir haben alle Schwierigkeiten dabei, aber wir müssen es wollen. Und wohl sind wir damit ohnehin ein ganzes Leben beschäftigt, unser Leben nach seinen Maßstäben und Zielen auszurichten. Aber wenn wir nicht damit anfangen und uns darin üben, dann wird es auch nie zustande kommen, das muss uns auch bewusst sein. Wir müssen mal damit anfangen, wir müssen Schritte tun, anders geht es nicht. Jedoch kommt vor all unserem Tun noch etwas Vordringlicheres. Vor all unserem Tun muss unser Herz auf ihn ausgerichtet sein. Das ist das wichtigste Anliegen. Sprüche 23, Vers 26 ruft uns dazu auf. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Diesen Aufruf dürfen wir nie vergessen. Sprüche 23, 26. Vielleicht sind wir manches Mal sehr schnell dazu geneigt, ich zähle mich auch dazu, irgendwelche Dinge zu tun. Ja, der Herr will ja, dass ich ihm diene, also tue ich was. Also mache ich nun dieses oder jenes. Egal, wie es in meinem Herzen aussieht. Das ist ja meine Sache, wie es in meinem Herzen aussieht. Geht ja sonst niemand was an. Vielleicht sind wir dazu geneigt, uns äußerlich gut dem Herrn dienend darzustellen. Oh, das kann man gut schaffen. Doch, liebe Freunde und Geschwister, wenn unser Herz nicht bei dem Herrn ist, dann wird alles andere wertlos sein. Zuerst sieht der Herr nämlich dein und mein Herz. Und wenn es da nicht passt, dann passt alles andere nicht. Merken wir uns, Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das Äußere, der Herr aber sieht auf das Herz. 1. Samuel 16, Vers 7b. Die Hingabe unserer Herzen, das ist eine grundlegend wichtige Sache. Überprüfe also zuerst, ob du die Dinge, die du tust, wirklich von Herzen für den Herrn tust. Welche Motivation treibt dich um irgendwelche Dinge zu tun? Halt auch, dass man was getan hat. Ja, man muss es ja tun, ist eine leidige Mühe. Oder vielleicht von den anderen angesehen zu werden. Ja, der tut ja was. Selbst gut dazustehen oder dem Herrn zu gefallen. Es ist meine tiefe Überzeugung, wenn wir ihm, dem Herrn Jesus, unser Herzen geben, dann werden wir ihn auch lieben. Und dann werden wir auch bereit sein, mehr und mehr seine Gebote zu halten. Nicht umsonst sagt der Herr Jesus, selig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig die reinen Herzen sind. Auf mehr als auf alles andere müssen wir auf unser Herz achten. Wenn wir ein reines Herz haben, dann werden wir auch ein gutes Gewissen vor dem Herrn haben und wir werden ihm mit Freuden begegnen können, wenn er kommt. Doch was heißt es nun wiederum, ein reines Herz zu haben? Ja, ich denke, so ein Stück weit wissen wir das. Aber es heißt, es ist nicht nur so, dass wir ein reines Herz im Gebet haben müssen, sondern wir müssen auch manche Dinge tun. Wilhelm Busch, der bekannte Evangelist, der hatte hierzu mal in einem seiner Bücher geschrieben. Er schreibt, in der Zeit des Dritten Reiches saßen wir in einer Sitzung. Unsere Mappen und viele Papiere lagen auf dem Tisch. Und auf einmal sprang die Tür auf, sagt er. Ein paar Männer erschienen und riefen streng, geheime Staatspolizei. Alle aufstehen und an die Wand stellen. Alle Papiere und Mappen liegen lassen. Wilhelm Busch sagte, da hätte manch einer gern noch dies oder jenes versteckt oder geordnet. Aber das ging nicht mehr. Und weiter sagt Wilhelm Busch, so wird auch die Wiederkunft Jesu sein. Und er ruft dazu auf, lasst uns doch heute unser Leben ordnen. Lasst uns Frieden machen, wo wir Streit haben. Lasst uns um Vergebung bitten, wo es Not tut. Lasst uns Bindungen zerreißen, die Gott nicht gefallen. Lasst uns wachen und im Lichte wandeln. Dann wird uns sein Licht nicht erschrecken. Dann dürfen wir uns freuen, wenn er kommt. Ja, ich denke, da kann man nur Amen sagen zu der Ausführung von Wilhelm Busch. Denn genau diese Dinge und vieles mehr gehören zur Reinheit unseres Herzens. Und genau diese Dinge gehören unbedingt zur Vorbereitung auf seine Wiederkunft. Wir dürfen die Dinge nicht im Argen liegen lassen. Wenn wir uns auch manchmal fast einen abbrechen, mal um Vergebung zu bitten oder Entschuldigung zu sagen, es ist gut, wenn wir uns beugen. Der Herr segnet es. Wenn bei uns alles im Reinen ist und wir ihm sogar noch mit unseren Kräften und Gaben dann dienen, mit unseren Möglichkeiten, die er uns gibt, ja, dann kann es ja nur noch ein freudiges Ereignis sein, wenn er kommt, wenn er uns in Empfang nimmt. Vielleicht ist es heute zuerst einmal für dich und für mich dran, dich im Lichte der Heiligen Schrift zu prüfen, ob du eine reine Beziehung zu dem Herrn Jesus und zu deinen Glaubensgeschwistern hast, ob du den Herrn Jesus auf der anderen Seite bereits so sehr liebst, dass du auch schlechte Gewohnheiten ablegen kannst und dem neuen Leben in dem Herrn Jesus noch mehr Raum geben kannst. Ich dachte, hierzu passt eigentlich eine ganz praktische Aufforderung, die Paulus an die Gemeinde zu Philippi weitergegeben hat. Paulus war besorgt um diese Gemeinde, wenn wir mal Philipper 1 aufschlagen, Vers 9 bis 11. Paulus war nicht zufrieden, ja, Hauptsache, da sind wir ein paar gerettet. Und jetzt schaut mal zu, ist ja gut, wenn der Herr kommt, irgendwie wird er doch schon in den Himmel kommen. Nee, da müssen wir aufpassen. So billig ist es auch wieder nicht. Philipper 1, Vers 9 bis 11. Er hat eine Bitte an die Philipper. Und um das bitte ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr reich werde an der Erkenntnis und allem Empfindungsvermögen, damit ihr zu prüfen vermöget, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Jesu Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird zur Ehre und zum Lobe Gottes. Müssen wir uns auf der Zunge zerfließen lassen. Unsere Liebe, sagt Paulus, oder darum bittet er sogar, die muss mehr und mehr reich werden an Erkenntnis und Empfindungsvermögen. Doch ich bitte euch, das nicht zu verwechseln. Empfindungsvermögen heißt nicht Empfindlichkeit, sondern die Liebe muss reich werden an echtem geistlichen Empfindungsvermögen, dass wir ein Gespür dafür bekommen, was will der Herr. Und es geht nur über Hingabe, Gebet und Bibelstudium und regelmäßiges Gemeindeleben. Anders bekommen wir kein Gespür dafür. Aber dann werden wir es mehr und mehr prüfen und verstehen können, worauf es ankommt. Der Herr wird es segnen in deinem Leben. Das ist eine große, aber auch eine sehr feine Aufgabe. Manches Mal sind wir vielleicht eher geneigt, uns grob und unverständlich zu verhalten. Ich zähle mich selbst dazu. Kennt ihr diesen Ausspruch? Du verhältst dich wie ein Elefant im Porzellanladen. Was geschieht, wenn ein Elefant in den Porzellanladen eintritt? Da fliegen nur die Vasen und die Teller und was da alles rumsteht im Porzellan. Es gibt nur noch Scherben. Vielleicht haben wir auch schon manches Mal einen Scherbenhaufen hinterlassen. Gemeinde ist ein sehr sensibles Gebilde. Müssen wir alle sehr darauf achten. Möge dies nicht so bei uns sein, sondern mögen wir mehr und mehr in die Lage kommen, prüfen zu können, worauf es wirklich ankommt. Feinfühligkeit zu haben, Gespür für das, was der Herr will. So dass wir lauter und unanstößig sein können auf den Tag Jesu Christi. Ja, das ist unser Ziel. Wir haben uns drei Punkte angesehen. Erstens, siehe, ich komme bald. Zweitens, mein Lohn mit mir. Drittens, um einen jeglichen zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Und da wird es eben entsprechend große Tüten und kleine Tüten geben. Aber ich hoffe, dass für jeden was dabei ist. Dass der Herr jeden von uns belohnen kann, dass es eine Freude sein darf. Möge er uns viel Gnade dazu schenken, bereit zu sein. Damit wir ihm auch entgegenrufen können in unseren Gebeten. Vielleicht auch gerade in der stillen Zeit zu Hause. Amen. Ja, Herr Jesus, komm. Amen.